Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Es gibt Menschen, die ihre Stimme erheben. Und es gibt Menschen, die mit ihrer Stimme Bühnen schaffen, auf denen viele andere zu Wort kommen können. Ich bin heute bei einer Frau zu Gast, die beides tut. Jasmin Hafet, besser bekannt als Jasmo, ist Rapperin, Slam-Poetin, Kuratorin, Autorin und Moderatorin. Als Arbeiterkind hat sie sich ihren Platz in der österreichischen Kulturszene hart erkämpft. Als erste Frau wurde sie beim Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Best Hip-Hop Urban nominiert. Mit ihrer Band Jasmo und die Klangkantine schreibt sie den Soundtrack zur Zeit. Irgendwo zwischen Hip-Hop und Jazz, immer gesellschaftskritisch, immer nah dran. Und dann hat sie mit Jasmo and Friends im Theater Akzent ein Format geschaffen, auf dem kraftvolle Stimmen eine Bühne bekommen. Queer, weiblich und politisch. Wie findet man seine eigene Stimme als Mensch und als Künstlerin? Und wie gibt man anderen eine Stimme, ohne die eigene zu verlieren? Ich freue mich sehr, dass ich bei Jasmo in ihrem Büro in Wien zu Gast sein darf und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank fürs Herkommen und vielen Dank für die Einladung in eurem Podcast.
Schön, ich freue mich. Wir starten gleich, ich habe es ja schon angekündigt, mit einer kurzen Aufwärmrunde, aber davor mal die Frage an dich, wie wärmst du dich denn normalerweise vor einem Auftritt auf?
Also wenn ich mit meiner Band spiele, dann stehen wir immer im Kreis vor einem Auftritt und schnipsen im Takt und singen Du bist der leibernde Sir und das machen wir dreimal und dann sind wir aufgewärmt und dann kann es losgehen. Und ansonsten vor Auftritten, ich habe auch ein Poetry Slam Team mit Mieze Medusa, da umarmen wir uns immer vor unseren Auftritten und summen, bis wir quasi harmonisch zusammenpassen. Das wirkt erstaunlich gut. Und ansonsten, ja, einmal durchschütteln, kurz schauen, ob eh alles passt und alle Kabeln stecken, wo sie stecken sollen und dann geht's schon los.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Dann starten wir jetzt auch in unserer Aufwärmrunde. Kurze Satzanfänge und Entscheidungsfragen und einfach aus dem Bauch heraus, was dir einfällt.
Bin gespannt.
Ein Kompliment, das mich wirklich berührt hat.
Dass ich Leute sehe. Also mir hat mal jemand gesagt, dass ich Leute, also man fühlt sich nicht nur gesehen von mir, sondern ich sehe die Leute auch wirklich. Das fand ich schön.
Eine Kritik, die mich zuerst wütend gemacht hat, aber sich im Nachhinein als wahr herausgestellt hat.
Okay, eine Sache, wo ich immer wütend werde, ja, aber schon so ein bisschen, wenn ich weiß, wenn ich tief drin weiß, dass ich Sachen aufschiebe und noch nicht gemacht habe, die gemacht gehören und mich weist dann jemand freundlich darauf hin oder kritisiert mich aber sehr konstruktiv, Jasmo, magst du nicht das noch machen? Und dann werde ich dann immer so ein bisschen wie, ja, mach doch selber, und dann weiß ich eh, dass ich es machen muss und genau, vielleicht so, aber sonst fällt mir tatsächlich gerade nicht so viel ein.
Der Song, den ich nie geschrieben hätte, wenn ich nicht mutig genug gewesen wäre.
Kein Platz für Zweifel, das ist ein bisschen aufgelegt, aber ja.
Ein Moment auf der Bühne, den ich nie vergessen werde.
Der letzte. Also es gibt so viele Momente auf der Bühne, aber wir haben jetzt gerade unser neues Album rausgebracht, haben in der Arena gespielt, haben also sowieso in ganz Österreich und Süddeutschland getourt, aber der Arena-Gig war halt schon eine große Gig, auf den wir uns vorbereitet haben, auf den wir uns wir haben uns auf alle Gigs gefreut, aber es war einfach der größte Gig auf der Tour und es ist Wien, es ist unsere Homebase, alles muss passen, wir haben ein Jahr lang dafür gearbeitet, wir haben die Produktion selber gemacht, das Booking, wir machen ja mittlerweile als Band alles selber und in der Setlist starten wir mit dem Song Geh mal nicht am Arsch und der fängt eigentlich mit meiner Stimme an. Das heißt, ich habe in meinem In-Ear einen Klick, der mir sagt 1, 2, 3 und auf die 4 rede ich dann schon, ohne dass die Band spielt und das ist so voll der coole Effekt, yeah, yeah, yeah. Und ich gehe raus auf die Bühne, ich schaue meinen Drummer an, der quasi dieses Klick-Pattern starten soll und ich zeige ihm so, ich höre nichts, ich höre nichts. Das gibt es doch nicht, so der große Moment. Wieso zählt mir niemand in meinem Ohr ein? Und dann war es sehr lustig, weil es war halt so eine Mikrosekundenentscheidung. Ich drehe mich mit dem Rücken zum Publikum als erstes, währenddem ich auf diese große Bühne gehe und sage zum Reini, zähl mir ein. Und er zählt mir ein und dann haben wir eh gestartet. Aber es war wirklich so diese kurzen Millisekunden, wo ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Das bereitet mir im Moment Sorgen.
Die Welt.
Was war es genau daran?
Alles. Also der Rechtsruck und diese Bewegung, die da irgendwie, also alles wird einfach in faschistoid und irgendwie weiß ich nicht, wer es aufhält. Und Meinungsmache und generell, wie Politik heutzutage kommuniziert und wie wohin das geht, aber niemand irgendwie, oder die wen es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt keine gescheite Gegenbewegung, die organisiert genug ist, um sich aufzustellen gegen menschenverachtenden Schaß. Also das macht mir wirklich Sorgen, ja.
Wenn ich morgen aufwachen würde und niemand würde mich kennen?
Ja, dann würde ich mir einen guten Tag machen, dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Termine, keine E-Mails zu machen, dann würde ich mal Kaffee machen, spazieren gehen, mir eine gute Zeit machen und Menschen beobachten. Ich beobachte sehr gern Menschen, es klingt super creepy, aber es ist, es macht Spaß.
Alleine oder im Kollektiv?
Im Kollektiv.
Laut oder leise?
Laut.
Text oder Beat?
Text.
Und kämpfen oder loslassen?
Beides.
Die heutige Folge widmet dir Wendo. Große Events wie die Fußballweltmeisterschaft bieten enormes Potenzial, wenn man sie denn richtig nutzt. Wendo verbindet gedruckte Kommunikation mit digitalen Touchpoints und schafft Kampagnen, die auffallen und wirken. Von Mailings bis zu interaktiven Elementen, alles perfekt aufeinander abgestimmt. So wird aus Aufmerksamkeit echte Wirkung. Mehr dazu auf wendo.at/Fußball-Weltmeisterschaft, Wendo, wendo.at/Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, Jasmo, du sagst selbst, und ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, dass du deinen Platz in der Kulturszene sehr hart erkämpft hast. Gab es denn den einen Moment, in dem du beschlossen hast, ich mache das jetzt professionell, oder war das eher so ein Prozess?
Es war eher ein Prozess. Es war sehr lange ein Prozess. Also ich traue mich, glaube ich, erst seit 2 oder 3 Jahren von mir zu behaupten, ich bin Künstlerin. Mach das aber schon 20 Jahre. Also es war eher ein Prozess. Ich habe halt angefangen, als Jugendliche bei Poetry Slams aufzutreten und Rap-Musik für meine Schublade zu schreiben quasi. Und bin dann immer wieder eingeladen worden zu Veranstaltungen, bin rumgereist, war dann plötzlich irgendwie, hab Poetry Slams gewonnen, Meisterschaften gewonnen, was mir sehr viele Türen geöffnet hat, und dachte aber immer, das ist so, ich mache das jetzt mal neben der Schule und dann mache ich das neben dem Studium und dann habe ich irgendwann einen Job und mache das neben dem Job. Also es wird immer so, ne? Und irgendwie ist es dann immer mehr und mehr geworden, und hätte ich, glaube ich, nicht Mieze Medusa in meinem Leben gehabt, die quasi die Poetry Slam Szene in Österreich im Grunde genommen mit aufgebaut hat, und die halt schon eine Künstlerin, eine selbstständige Künstlerin war. Also ihre Berufsform war selbstständig und sie hat ihr Geld damit verdient, dass sie Bücher schreibt und dass sie auftritt. Und ich dachte, also mir war gar nicht klar, dass das ein Job sein kann quasi. Und hätte ich, glaube ich, sie nicht in meinem Leben gehabt, weiß ich nicht, ob ich mich schon getraut hätte, so früh also darauf zu vertrauen, jetzt Künstlerin zu werden. Aber genau, es war irgendwie ein schleichender Prozess. Ich habe ewig lang gebraucht, mich Musikerin zu nennen auch. Weil ich ja eben, also das ist wirklich so dieser Hackler-Background. Ich kann kein Instrument, also bin ich keine Musikerin. Bei Büchern waren irgendwie zugänglicher, Bücher lesen für mich und in die Bibliothek alles Mögliche ausleihen und mich quasi bilden. Also deswegen war es weniger schwierig, mich als Autorin zu bezeichnen als Musikerin. Und generell, dass ich von mir behaupte, ich bin Künstlerin, das hat schon gedauert, dass ich das mit so einem, ich meine, ich bin es jetzt lang genug. Ich habe genügend Steuererklärungen abgegeben dafür, dass ich mir das leisten kann, zu sagen, ich bin Künstlerin. Aber es war eher ein Prozess.
Wie lief denn diese Findungsphase dann genau ab? Wie hast du deine Stimme dann als Jasmo gefunden?
Gute Frage. Ich habe, also als Poetry Slammerin habe ich mit als Jugendliche relativ viel ausprobiert, was auch gut ist, und irgendwie vom Spoken Word zum Geschichten erzählen, zum Kurzgeschichten, zum bisschen Comedy ist ein bisschen großes Wort, aber halt so eher lustig sein oder dann eher verträumt sein, oder also da habe ich halt so die Bühnenrollen ausprobiert. Und als Jasmo, als Rapperin, habe ich eigentlich auch relativ viel ausprobiert. Ich war halt als Jasmo, es ist so eine lustige zeitliche Überschneidung. Ich habe gleichzeitig mit Rap und Slam angefangen. Nur Slam war halt sofort auf der Bühne und sofort in einer Öffentlichkeit. Und Rap war immer bei einer wöchentlichen Freestyle-Session im Einbaumöbel, wo niemand war außer wir. Also das hat man halt einfach so zum Spaß gemacht. Und beim Freestylen habe ich mich auch ganz viel ausprobiert. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, ja, eigentlich nach so mit 20 wahrscheinlich, also so, ich sage jetzt mal plus minus 5 Jahre danach, schon gewusst, wie ich klinge oder was ich sagen will oder wie ich klingen will auch. Ob es mir immer gelungen ist, ist eine andere Frage. Aber man sieht dann halt, wenn man sich so, ich war halt voll jung und hungrig und wollte jede Bühne, die ich kriegen konnte, und mir alles anschauen und auch alle KollegInnen anschauen und so. Und man sieht dann halt schon Leute, die genauso hungrig sind und glauben, dass der Weg ist, Sachen zu kopieren, um dann dorthin zu kommen. Und das, ich weiß noch, das hat mich schon früher voll gestört und auch geärgert, weil ich mir gedacht habe, Alter, das, was du zu erzählen hast, ist sicher viel interessanter, wenn du so erzählst, wie du es erzählen würdest und nicht wie jetzt der 10., weiß ich nicht, Poetry Slammer das machen würde. Und dieser Weg zu diesem, man muss schon so klingen und reden und schreiben und performen, wie man selber ist, das habe ich, glaube ich, schon relativ früh verstanden. Oder ich finde es halt so, sagen wir so. Mhm.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, du warst die erste Frau, die beim Amadeus in der Kategorie Best Hip-Hop Urban nominiert wurde.
Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Aber gedacht, ja,
wie fühlt sich das denn an, wenn man da wirklich die Erste ist? Ist das Stolz? Ist das Druck? Ist das beides?
Es ist Ärger darüber, dass das so lange gedauert hat. Ja. Also das ist wirklich in erster Linie. Es war schon cool. Ich habe ein paar Sachen, die so die ersten Sachen sind. Ich war die erste Österreicherin, die eine deutschsprachige Poetry Slam Meisterschaft gewonnen hat. Ich war die erste Frau, die österreichische Poetry Slam Meisterschaft gewonnen hat. Ich war die erste Frau, die für Hip-Hop nominiert ist oder gewesen ist, was eine bodenlose Frechheit ist, weil das war 2000, keine Ahnung, wann das war, wann wird es gewesen sein? Keine Ahnung, 18? Ich glaube, mit dem ersten Klangkantinen-Album oder 19. Aber es ist, also, was soll denn das? Hallo? Also Druck macht mir sowas irgendwie gar nicht. Das ist natürlich schön zu sehen, wenn man gesehen wird, aber es ist, also ich finde, es ist auch immer ein guter Hebel zu sagen, welches Jahr schreiben wir jetzt, wo stehen wir jetzt? Also das ist so ein bisschen... Was aber schön, das muss ich dem Amadeus zumindest zugutehalten, seitdem ist urviel weitergegangen. Also jetzt sind immer wieder mehr Flinter-Personen auch nominiert. Kriegen tut's halt Raf Camora in der Hip-Hop-Kategorie, aber das ist auch okay. Aber also es sind schon Bemühungen da, den Blick breiter aufzustellen, was schön ist. Mhm. Und was man noch viel besser machen kann.
Ja, du setzt dich ja sehr ein für eine gleichberechtigte Gesellschaft in deinen Texten. Was bedeutet denn für dich Gleichberechtigung konkret jenseits von einem Buzzword?
Gleichberechtigung bedeutet, dass wir uns alle gegenseitig so respektieren, dass wir von einem Entitlement-Gedanken, also von einem Gefühl, einem Gedanken, einem auch antrainierten, sozialisierten Blickwinkel, der da sagt, mir stehen Sachen zu, weggeht. Es steht niemandem irgendwas zu. Also wenn man jetzt quasi die eine Gruppe hat, die so sozialisiert ist, dass ihnen alles zusteht und dass sie die Chefs sind und deswegen kriegen sie die höhere Gage und deswegen kriegen sie die bessere Position, einfach nur weil sie mit Mittelmäßigkeit, aber mit einem Selbstbewusstsein daherkommen, wo du denkst, oh, der Org, da wird ja wahrscheinlich was dahinter sein. Und die andere sozialisierte Gruppe so heißt, dass sie sich immer zurücknehmen muss, dass sie immer Rücksicht nehmen muss, dass sie Raum geben muss. Wurscht jetzt, ob im Bus, wo irgendwer manspreadet, oder einfach im gesellschaftlichen Leben, am Abendessentisch. Wenn man das so ein bisschen irgendwie glätten könnte, dass einfach dieses, weil ich glaube wirklich, die Wurzel allen Übels ist Entitlement, also dieses Gefühl von mir stehen Sachen zu. Niemandem steht irgendwas zu. Nein. Mangelnder Respekt und Hierarchie. Also in Hierarchie geht es ja immer darum, dass jemand überlegen ist. Und dieser Pseudogedanke von Überlegenheit, ich verstehe schon, dass das sicher irgendwann, wenn man, weiß ich nicht, Mammuts jagen geht, dass das dann schon wichtig ist, dass da 5 Leute körperlich dem Mammut überlegen sind und so. Also ich verstehe das schon, aber wir sind halt im 21. Jahrhundert und dieses Überlegenheit, Unterlegenheit, wer ist der Stärkere, diese ganzen Sachen, die gehören weg und dann, glaube ich, wäre es auch viel friedlicher und viel respektvoller. Genau.
Was muss sich denn deiner Meinung nach da auch in der Musikbranche noch ändern? Du hast schon ein bisschen angesprochen.
Also in der Musikbranche. Mehr Flinterpersonen in Führungspositionen. aber auch, ich finde es immer, also wie soll ich sagen, oder vielleicht ist es jetzt gerade mein Alter, in das ich komme, aber ich finde es immer dann, also mehr Frauen oder Flinterpersonen in Führungspositionen, ausgewogenere Lineups, diversere Roaster, wenn du ein Label bist. Also diese ganzen Hebel oder diese ganzen Firmen, die quasi dafür sorgen, dass es eine Musikszene gibt, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Markt, der muss einfach breiter und diverser hergestellt werden. Weil es kann ja auch nicht sein, dass man sagt, ja, die böse Wirtschaftsfirma hat nur männliche CEOs und böse, böse Wirtschaft, aber die Musik ist ja total in Ordnung und wir sind ja alles so weltoffen und deswegen laden wir wieder nur eine Frau als Headlinerin für ein Festival ein. Also das geht sich nicht aus, das ist einfach ein riesengroßer Widerspruch. Und die Leute, die an Hebel sitzen, die müssen das halt mitdenken. Und umgekehrt ist es aber so, sobald Flinterpersonen an Hebeln sitzen, die denken das ja eh mit, weil die, weiß ich nicht, wie viele Kämpfe die führen mussten, damit die überhaupt in diese Position kommen. Das heißt, man kann auch erwarten von Menschen, die an Hebel sitzen und die jetzt, sage ich jetzt mal, mehr Privilegien haben, dass die auch ihre Arbeit machen und auch ihre Research machen. Und also ich kann mich so gut erinnern, beim Popfest, da habe ich mit dem Mira Lukovac kuratiert und wir haben am Anfang, wir haben überhaupt nicht über Quoten geredet oder über, wir brauchen so und so viele Flinterpersonen oder, also das war überhaupt kein Thema. Die Herangehensweise war, die Mira schreibt mal für sich eine Liste, wen sie gerne am Popfest sehen würde. Ich schreibe für mich eine Liste, dann treffen wir uns und schauen, was gibt es Überschneidungen, wo geht's hin und dann reden wir darüber. Und dann haben wir viele Einsendungen auch noch bekommen, die wir uns angehört haben. Aber von dieser ersten Liste, da war ziemlich viel deckungsgleich, Gott sei Dank. Aber das war halt, ich glaube, wir haben dann einen 70-prozentigen Flinteranteil oder so gehabt, aber wir haben nicht danach gesucht. Also wir waren jetzt nicht so, wir müssen, weil wir zwei sind Feministinnen, deswegen müssen wir da jetzt Frauen auf die... Das ist völliger Bullshit. Wir haben einfach eine breitere Perspektive und mehr Interesse an Unterschiedlichkeit gehabt. Und es hat so gut auf den Punkt gebracht, weil wenn du selber quasi diese Wege gehen musst und für Sichtbarkeit kämpfen musst, dann schaust du auch mehr auf die anderen, die gerade auch um ihre Sichtbarkeit kämpfen. Und also entweder man gibt Mira und mir alle Chefpositionen oder wenn man in so einer Chefposition ist, dann macht man den Blickwinkel weiter. Weil es ist ganz oft in der Musikszene halt einfach Freundelwirtschaft. Es ist eh überall Freundelwirtschaft. Es ist eh, hey Homie und na mein Freund, der so und so, na der macht er das. Na, na, na. Verstehe ich auch zu einem gewissen Grad, dass es in so Mikrokosmen zu kleineren Communities gibt, die sich dann gegenseitig irgendwie Sachen zuschanzen. Das ist auch okay zu einem gewissen Grad. Aber man muss, glaube ich, schon sich bei der Nase nehmen, wenn man Verantwortung hat, wenn man an Hebeln sitzt, wenn man an Ressourcen sitzt, wenn man an Geld sitzt, dann ja.
Mhm.
Also, lange Ausführung, Entschuldigung.
Was ich da auch raushöre, ist, dass dir die Gemeinschaft auch sehr wichtig ist, auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Wie schafft man denn so eine Gemeinschaft, gerade in einer Branche, wo du auch gesagt hast, dass da vielleicht Einzelgänger unterwegs sind?
Es ist urlustig. Ich habe ja quasi Poetry Slam und Rap angefangen und Rap war immer im Hinterzimmer bei der Freestyle Session, aber da waren wir eine kleine Community. Und bei Poetry Slam war es genauso. Da haben halt Mietze und Markus, also Mietze Medusa und Markus Köhle sehr dafür auch gearbeitet, dass es sowas wie eine Community gibt, dass wir das so machen wie, ich kann selber einen Slam veranstalten, wenn ich möchte. Jeder kann selber was machen, jeder kann was beitragen, jeder kann einander helfen. Und wenn man sich als Subkultur versteht, dann ist es klug, eine Gemeinschaft zu gründen, weil man sitzt im selben Boot und kämpft quasi gegen die da oben. Also das ist so das Narrativ, das man sich erzählen kann. Und das sind ja Subkulturen. Und dann bin ich dann irgendwie in die Musikszene so reingewachsen, dass ich mich dann professionalisiert habe, dass ich dann halt irgendwie ein Label hatte, die Band gegründet habe, da, da, da. Und ich bin immer mit diesem Selbstverständnis reingegangen. Wenn ich zum Beispiel eine Anfrage kriege für irgendeine Veranstaltung und ich kann da nicht, weil ich schon verbucht bin, antworte ich und sage vielen Dank für die Anfrage. Ich kann da leider nicht, aber ich kann vorschlagen ABC und empfehle halt KollegInnen. Das ist ganz selbstverständlich für mich. Und kommen dann in diese Musikszene, wo sie alle mit Ellenbogen herumlaufen und alle glauben, sie wären jetzt der nächste große Star. Und dachte mir, aha, das ist ja anders. Okay, now I see. Und ich habe halt dann stur mein Mindset trotzdem weiter durchgeboxt, auch in der Musikszene. Aber es ist schon anders, wahrscheinlich auch, weil sich die Musikszene nicht so ganz als Subkultur versteht und weil halt auch finanzielle Interessen dahinter sind. Also sobald irgendwie mehr Kohle ins Spiel kommt, werden alle immer ein bisschen depperter.
Du hast ja dann mit Jasmo und Friends ein sehr kraftvolles Format geschaffen, wo auch wirklich diese Stimmen eine Stimme bekommen. Mhm. Was war denn der Impuls, dieses Format zu starten und was bedeutet es dir, nicht nur Künstlerin zu sein, sondern auch Kuratorin?
Für mich ist es alles so eine ganze Wurst, die da irgendwie auch zusammengehört. Also der Jasmo und Friends Abend, das war wirklich eine schöne Sache, dass wir das angefangen haben und dass wir jetzt eh schon den dritten Termin für 2027 draußen haben. Das war in Kooperation mit MUFA. MUFA ist, ich glaube, bei MUFA wäre ich auch aktiver, wenn ich die Zeit hätte. MUFA ist ein ehrenamtlicher Verein, der steht für Musik für alle und der wurde gegründet von Frauen, die in der Musikwirtschaft gearbeitet haben, als PR, als Management, als die auch bei Majors waren. Und der war, ist quasi so ein Symbol oder halt ein Verein, um Flinterpersonen sichtbar zu machen, um ihnen Austauschräume zu geben, um dass sie sich vernetzen können, dass sie fragen können, dass sie einfach, ja, weil es das leider auch immer noch braucht. Und mit MUFA haben wir dann quasi, mit der Tina Rupprechter von MUFA, haben wir dann dieses Konzept irgendwie entworfen, dass wir halt einfach einen Abend machen, wo wir eben MUFA-Artists auch einladen. Also MUFA hat ein Mentoring-Programm jedes Jahr, da gibt es immer Mentorin und Mentee. Und dass man da vielleicht das auch auf die Bühne bringen könnte, dass zum Beispiel Mentorin und Mentee irgendwie gemeinsam was machen auf der Bühne oder so. Dass es irgendwie auch quasi jetzt nicht ein Incentive gibt, aber irgendwie auch was, wo man dann sieht, was diese Arbeit überhaupt schaffen kann. Weil Mentorship ist urwichtig, vor allem wenn man gerade anfängt. Und also wenn man anfängt und keine Ahnung hat, was ist die AKM, was sind diese Sachen. Also der 100 bürokratischen Kram, mit dem man sich als Musikerin auseinandersetzen muss, von dem man keine Ahnung hat, zu Recht auch. Und das war mal so die Grundidee. Und dann habe ich gemeint, es wäre doch irgendwie cool, alles zu vermischen. Also, dass man wirklich etablierte, große Namen hernimmt, junge Artists, die gerade noch niemand kennt, dass man nicht nur Musik nimmt, sondern auch Kabarett oder Literatur, dass man das alles so ein bisschen vermotschgert, weil, also das klingt jetzt irgendwie abwertend, so meine ich das gar nicht, aber ich fand immer schon Vielschichtigkeit und Diversität finde ich halt einfach viel interessanter. Und genau, und so haben wir das dann gesponnen und jetzt gibt es dann bald nächstes Jahr die dritte Episode und ich freue mich sehr darauf. Und es macht total Spaß, Leuten Bühnen zu geben. Also ich bin einfach wirklich so sozialisiert und aufgewachsen, dass man, meine Bühne ist deine Bühne. Also es ist so, weil wir kommen alle viel weiter, wenn wir teilen. Also alleine kämpfen eh auch okay, aber wenn wir gegenseitig uns stützen, dann sind wir so viel stärker. Es ist so eine einfache Rechnung irgendwie. Und genau, und deswegen, also macht mir extrem viel Spaß, das zu machen. Und tolle Künstlerinnen treten da immer auf.
Du hast schon das letzte Album oder das neueste Album erwähnt mit Jasmin und die Klangkantine, Augen auf und durch. Mhm. Sehr kämpferischer Titel, oder? Ja. Was musstest du denn so in den letzten Jahren durchstehen, um heute sagen zu können, Augen auf und durch?
Mir geht's eigentlich gut. Also ich bin schon sehr privilegiert, das ist mir auch klar. Ich lebe in einem Land, wo ich meine Meinung äußern darf, wo ich von Kunst leben kann. Ich bin versichert, ich kann zum Arzt gehen, wenn was ist. Also das ist schon ich sehe mich schon sehr privilegiert. Ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren, ich meine, die Pandemie war ja auch mal da und ist Gott sei Dank wieder weggegangen. Aber auch da habe ich zum Beispiel in der Pandemie habe ich eine lustige Erkenntnis gehabt. Mir haben ganz oft Leute gesagt, Jasmin, du musst dich auf eins konzentrieren. Du kannst nicht Poetry Slam und Musik machen und moderieren und kuratieren und da, da, da. Und ich habe mir immer gedacht, doch, ich will aber, also, und dann kam die Pandemie und plötzlich waren alle Live-Musiker natürlich im Arsch, weil geht nicht. Plötzlich waren die verschiedensten Leute, die mir immer gesagt haben, und ich meine das jetzt nicht aus Pettiness, es hat mir eh leid getan, aber die mir immer gesagt haben, ich muss mich auf eins konzentrieren, sonst kann ich nichts gescheit machen. Und ich mir immer gedacht habe, plötzlich waren die halt alle nicht, es waren nicht fähig, quasi ihrer Arbeit nachzugehen. Und ich war aber so breit aufgestellt, dass ich trotzdem arbeiten konnte. Also ich konnte halt dann Schreibworkshops online geben, meinetwegen, und nicht im echten Leben, aber es war trotzdem eine Form von Arbeit, die ich machen konnte. Oder ich habe dann erst Montag damals gemacht, jeden Montag so eine Interviewreihe mit KünstlerInnen, und auch um ein bisschen selbst sane zu bleiben und nicht durchzudrehen. Aber es gab halt dann irgendwie trotzdem so Stellschrauben, an denen ich meiner Arbeit nachgehen konnte. Und da war ich extrem glücklich und dachte mir dann aber auch wieder, nein, es ist gut, dass ich so breit aufgestellt bin. Genau, das war, ja, gut, die Pandemie mussten wir alle erleben. Ansonsten, wir haben uns als Band ein bisschen emanzipiert, sage ich mal. Also wir hatten nach der Pandemie hat dann unsere Booking-Agentur ihren Betrieb eingestellt, und wir haben dann entschieden, wir machen jetzt das Booking selber. Wir haben davor ja eigentlich auch schon alles selber gemacht, die Mucke. Wir haben schon ein Label, das uns begleitet, aber keine Ahnung, wie wir uns präsentieren. Pressetexte schreiben wir selber, basically in Kooperation mit dem Label. Aber es ist schon, also wir waren schon sehr, sehr hands-on. Und dann hat die Booking-Agentur zugemacht und dann haben wir gesagt, okay, passt, es haben sich ein paar Booking-Agenturen bei uns gemeldet. Also es war schon klar, Ink dreht den Booking-Ärmel zu und es werden Booking-Agenturen kommen, die was von uns wollen. Naja, das machen wir, probieren wir es mal selber. Und wenn nicht, dann können wir ja immer noch zu einer Agentur gehen. Und jetzt buchen wir uns seit 2022 selber. Es funktioniert extrem gut, weil das war zum Beispiel so meine Sorge, dass ich mir gedacht hätte, ja, es ist eben oft der Schmäh, Booking-Agenturen, Festival A ruft an und sagt, ich möchte Act XY. Und der Booker sagt, ja passt, ich habe auch noch Act ABC dabei, magst du die nicht auch noch nehmen? Und es ist halt schon super verworren und das haben wir halt nicht. Aber es hat kein Problem gegeben, deswegen, ja, genau. Ich glaube, das waren so die größten Sorgen.
Ja, das ist gerade schon angesprochen. Du sprichst über Klasse, du sprichst über fehlende Chancengleichheit auch in deinen Texten. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der ohne Netzwerk, ohne finanzielle Absicherung und die richtigen Kontakte einen künstlerischen Weg einschlagen will?
Geh hin, geh überall hin, geh den Leuten massivst auf die Nerven. Sei dir nicht zu gut für irgendwas. Schäm dich nicht, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und bleib stur. Das sind so die Tipps, die ich weitergeben kann. Also wirklich die Leute, die das wirklich wollen, es wäre natürlich cool, wenn alle von Anfang an gleich eine coole Bühne kriegen oder so. Aber nutzt auch jedes Angebot nutzen. Es gibt Workshops, die gratis sind. Es gibt Mover, diesen Verein zum Beispiel mit diesem Mentorinnenship. Es gibt Jugendzentren, es gibt Bühnen. Man muss dann irgendwie halt lernen, wie man sie für sich nutzen kann oder für seinen Weg nutzen kann, aber ja, lästig sein, also wirklich lästig sein, weil es ist auch ganz oft so, ich mache das manchmal, ich nenne das Mika-Spielen, also Mika ist das, falls hier jemand zuhört, der die MusikerIn werden möchte, Mika, Music Information Center Austria, das ist eine super Institution, die geben Workshops, die auch gratis sind, die informieren dich, die geben auch kostenfreie Rechtsberatung, wenn es drauf ankommt, also es ist ein toller Service und ich nenne es deswegen Mika-Spielen quasi, weil manchmal schreiben mich halt junge Künstlerinnen an und wollen mit mir auf ein Café gehen und mir Fragen stellen und so. Und ich mache das voll gern. Wenn ich Zeit habe, mache ich das wirklich gern, weil ich denke mir, ja, Alter, ich bin diesen ganzen Weg schon gegangen. Wenn ich dir irgendwann irgendwie einen Schritt abnehmen kann, bitte let me help you. Und da merke ich ganz oft, dass die Jungen, die wollen unbedingt und trauen sich aber manchmal nicht, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Also sie wollen niemanden nerven, sie wollen nicht irgendwie ungut sein oder so. Und dann sage ich immer, doch, genau das musst du sein. Weil das Ding ist, wenn jetzt irgendein, weiß ich nicht, Radioredakteur kriegt 500.000 Mails und wenn du dem aber 50 Mal schreibst, dann fällt es dem irgendwann auf und dann schaut er sich das dann vielleicht doch an und nur, wenn's, also sei es nur, damit er dann seine Ruhe hat von dir. Aber das ist, glaube ich, schon ein Weg, den man gehen muss. Und es ist halt, also ich verstehe das auch aus dieser jüngeren Perspektive, wenn man, weiß ich nicht, Teenager, Anfang 20 ist, dass man dann denkt, nein, ich gehe dem dann auf die Nerven oder nein, ich will nicht ungut auffallen oder so. In dem Alter weiß man noch nicht, dass niemand sich mit wem anderen so sehr beschäftigt wie mit sich selbst. Also man muss sich ernst nehmen, aber man braucht sich nicht so wichtig nehmen, glaube ich. Ja.
Deine Texte verbinden Humor auch mit politischer Haltung. Wie schaffst du denn diese Balance, gerade bei Themen, die schwierig sind?
Ich glaube, es ist ein Coping von mir. Also Humor ist auf jeden Fall eine Art, um mit Sachen zu copen bei mir. Und ich glaube, deswegen fällt es mir relativ leicht. Also es ist so, ich habe mich immer schon für Politik interessiert. Ich habe aber auch immer, also ich habe schon als Jugendliche verstanden, okay, das sind jetzt Transparente mit Parolen drauf. Und das ist eh cool, ich verstehe den Sinn dahinter. Also warum man Parolen braucht, aber ich wollte immer mehr in die Materie gehen und mehr zum Kern, warum jetzt die Verhältnisse so sind, warum das und das kritisiert werden muss oder wo das herkommt, Zusammenhänge, Strukturen, bla bla. Genau, und deswegen schaue ich, dass ich mich auch immer bei Themen, über die ich rappe oder über die ich schreibe, mich auch wirklich auskenne und nicht, dass ich da jetzt nur ein bisschen oberflächlich sage, ne? Und je mehr man sich dann halt reinarbeitet, desto zacher wird es eigentlich und dann brauche ich Humor, weil sonst geht es gar nicht.
Gibt es denn auch Momente, in denen du dann zweifelst oder wo du vielleicht die Lust am Schaffen oder den Spaß am Schaffen ein bisschen verlierst und wie findest du den dann wieder?
Das habe ich auch gelernt. Ich vergesse es regelmäßig. Ich gebe Schreibworkshops, da gebe ich auch immer diese Tipps und dann ignoriere ich meine eigenen Ratschläge, was auch nicht das Beste ist. Aber sicher gibt es das und es gibt auch Zeiten, wo überhaupt nichts einfällt oder wo man da sitzt und sich denkt, Alter, was schreibe ich da für einen Schaß? Und da muss ich dann immer so ein bisschen unterscheiden zwischen der Künstlerin Jasmo, die da jetzt gerade eine Existenzkrise hat, weil sie sich nicht gut ausdrücken kann und der Reim ist urschlecht und überhaupt, das interessiert doch eh niemanden und oh Gott, was mache ich da? Und zwischen, weiß ich nicht, der Workshopleiterin Jasmin oder so, die dann sagt, schreib einfach, also einfach los schreiben. Und wenn nichts dabei ist, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde quasi verloren und wirfst den Zettel danach weg, aber schreib einfach. Und ich weiß eh das, also ich weiß das schon, aber manchmal fällt es mir da schwer zu differenzieren. Also das sind Sachen, die sage ich jungen Leuten in Workshops und mit einer Überzeugung und auch mit einer Erfahrung. Und ich weiß ja, dass das stimmt, was ich da sage, aber selbst umsetzen kann ich es auch nicht immer. Aber ja, es gibt schon Phasen, wo es halt irgendwie, ich glaube, es gibt so Phasen, wo ich mich frage, was habe ich eigentlich noch zu sagen? Also, und dann da irgendwie die Stimme wieder neu finden. Weil natürlich habe ich andere Themen und andere Sorgen mit 20 als mit 30, als mit, weiß ich nicht, ich will schon noch mit 60 rappen auch noch, aber quasi dann vielleicht über neue Hüften rappen oder so. aber es ist dann so die Frage, habe ich noch was zu sagen? Das ist, glaube ich, eher die Frage, die ich mir stelle und offensichtlich ja. Also ich werde auch nie aufhören zu schreiben und ich glaube auch, dass Menschen immer was zu sagen haben, aber es ist dann irgendwie, ja, man muss es halt dann immer wieder finden, weil es ist auch, wenn man so lange auf Bühnen steht, ist es auch irgendwie ein sich selbst immer wieder neu finden, weil die Bühnenrolle ist ja extrem nah mit dir verhaftet, aber die Bühnenrolle ist nicht 100% du. Also die Bühnenrolle ist ein Teil von dir, aber du bist noch viel mehr, ne? Und natürlich war die Bühnenrolle mit 16 eine andere als jetzt. Also jetzt kann ich nicht daherkommen und sagen, ha, ich bin Jasmin, ich bin total aufgeregt. Ja, das wird mir jetzt auch niemand abkaufen.
Ich würde dich gerne noch auf ein Szenario mitnehmen. Mhm. Stell dir vor, du bekommst das Angebot, ein Jahr lang ein riesiges Budget zur Verfügung zu haben, aber mit einer Bedingung. Mhm. Du darfst in diesem Jahr nichts für dich selbst machen, keine eigenen Songs, keine eigenen Auftritte. Du musst das ganze Jahr nur andere Künstlerinnen und Künstler
geil.
Fördern.
Geil.
Würdest du das Angebot annehmen?
Sofort.
Und wenn ja, wem würdest du eine Chance geben?
Haben wir schon über Budget gesprochen, über den Budgetrahmen? Also ich kriege urviel
ein
Budget.
Ein riesiges Budget.
Okay, geil. Ja, okay. Huh. Ah, oh, das wäre der Traum. Können wir das bitte möglich machen? Naja, ich würde mal, also wenn das Budget quasi unendlich groß ist, weil da muss man ja dann rechnen anfangen, würde ich natürlich schauen, dass ich einfach Kulturinitiativen fördere und dass ich sie aber, also dass ich zum Beispiel die kleineren Kulturinitiativen, die eh meistens voll am Hasseln sind, die alles ehrenamtlich machen, die unterfördert sind, dass ich die mal ein bisschen aufpolster und ein bisschen aufbutter, damit die auch mal erstens was für ihre Arbeit sehen, aber auch noch quasi andere Strukturen bauen können. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Jugendbildungskooperationsschiene machen, wo man halt quasi auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht lässt sich der Bildungsminister ja briben, aber irgendwie schauen, dass man auch in den Unterricht oder in den Alltag von Jugendlichen mehr Kultur reinbringt. Also nicht nur die Zugänglichkeit, sprich, dann müsste ich auch wieder die Häuser fördern, damit die freien Eintritt machen können. Okay, aber ich habe ja unbegrenzt Budget. Würde ich die ganzen Häuser fördern, damit die freien Eintritt kriegen können. Und dann würde ich wahrscheinlich noch so Förderinstitutionen oder so Sachen, die es eh schon gibt, die würde ich auch nochmal unterfüttern mit gewissen, also da würde ich mir dann, glaube ich, so verschiedene Förderinstrumente anschauen und deren Bedingungen anschauen und die dann vielleicht noch ein bisschen breiter machen, dass sich mehr Leute bewerben können und dass mehr in die Breite gefördert werden kann, weil ich glaube schon, dass in der Breite, also wenn jetzt das eine Haus 1 Million Euro kriegt und der eine Verein 1.000 Euro für ein Jahr, dann ist das ein Unterschied. Klar hat das Haus MitarbeiterInnenkosten und was weiß ich, also ja, die haben mehr Kosten, die sind größer, aber der mit den 1.000 Euro Förderung für ein Jahr, der kann ja gar nicht versuchen, in die Richtung überhaupt was zu planen, weil mit 1.000 Euro kannst du 2 Veranstaltungen machen und dann ist auch schon wieder fertig. Also genau. Ja, irgendwie so die kleinen und mittelgroßen Kulturinstitutionen würde ich mal unterfuttern. Was würde ich noch machen? Kultur für alle, einfach Kultur für alle erfahrbar, erlebbar machen und irgendwie mir ein gutes Anwaltsteam oder JuristInnen suchen, die da irgendwie Gesetzesvorschläge machen können, damit man das auch institutionalisieren kann, dass Kultur für alle für immer ist und dass eigentlich in Zukunft alles in die Kultur gesteckt wird. Ja. Und ich würde Förderbedingungen schon machen. Also wenn ich das entscheiden darf, würde ich schon auch so ein bisschen koppeln, dass man Programme vielseitiger gestalten muss, nämlich auch generationentechnisch vielseitiger, herkunftstechnisch, sozioökonomische Herkunft, aber auch generell herkunftstechnisch vielseitiger, weil das total interessant ist. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, das wird dann, das stelle ich mir jetzt so vor, das wird dann so ausschauen, dass, ich weiß nicht, in der Staatsoper ein U20 Poetry Slam stattfindet und da, oder nicht da eben nicht nur U20, nein, eigentlich ein gemischter Poetry Slam, wo die jüngste Person vielleicht 14 ist und die älteste 70. Und es wird dann so ausschauen, dass man, ja, dass man alles gut durchmischt und Platz gibt. Weil ich glaube, dass das die Leute interessiert. Also ich glaube wirklich, dass die Leute auch sich davon inspirieren lassen. Und ja. Cool. Wann können wir das machen?
Ich habe leider nicht die richtigen Hebel. Das war leider nur ein Das-wäre-wenn-Szenario. Aber okay. Ein schönes, oder?
Falls jemand zuhört und es machen kann.
Die Frage zum Schluss.
Zum Abschluss habe ich noch die Frage nach einem Tipp. Und zwar, du machst so vielen Menschen Mut, ihre Stimme zu erheben. Was ist denn dein wichtigster Tipp für jemanden, der gerade überlegt, ob er den Mund aufmachen soll, sei es künstlerisch, politisch, persönlich? Wie macht man es einfach?
Ich glaube, aufs Bauchgefühl hören ist eine klassische, gute alte Regel, die ich wirklich empfehlen kann. Und wenn man sich fragt, ob man jetzt den Mund aufmachen will oder nicht, glaube ich, spürt man, ob man es will oder nicht. Und wenn man spürt, dass man es will, dann sollte man es machen und nicht sich unterkriegen lassen und nicht durcheinander bringen lassen. Einfach ja, wirklich aufs Bauchgefühl hören. Und klar hat man manchmal irgendwie Angst, dass man was Falsches sagt oder dass man irgendwie sich in eine blöde Situation begibt oder so. Aber man darf schon auf sich vertrauen, man darf auf sein Bauchgefühl vertrauen. Ich glaube ja tatsächlich, dass es da so... Also ich glaube, es gibt eh auch wissenschaftliche Studien dazu, aber das ist so Mikro-Millisekunden im Hirn, da schießt ja die ganze Zeit Stuff herum. Und das, was wir Bauchgefühl nennen, eigentlich eh nur irgendeine gute Berechnung vom Hirn ist, nur geht das so schnell, dass wir das nicht wahrnehmen können. Und genau, ja.
Liebe Jasmo, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und ich wünsche dir alles Gute für alle Projekte, die du noch geplant hast.
Vielen Dank und ebenso.
Danke.
Dankeschön.